Herzlich willkommen zurück beim Road to Customer Centricity Podcast rund um die Themen Kundenzentrierung, Design Thinking und Kollaboration. Heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Gast, die Miriam von Strahlen, Partnerin bei Roland Berger und ein Lebenslauf, wo man wirklich denkt, das passt doch nicht in ein Leben, hat schon in ganz vielen spannenden Unternehmen das Thema Kundenzentrierung und digitale Transformation vorangetrieben. Und mit der werden wir heute sprechen zum Thema Total Experience, wie sie das so schön bezeichnet. Und da könnt ihr euch jetzt schon sehr drauf freuen, das wird mich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ich habe für heute auch einen nicht neuen, schon bekannten, aber schon seit einiger Zeit nicht mehr in Erscheinung getretenen Co-Host, und zwar den lieben Stefan. Hallo Stefan.
Hallo Karin, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich total. Ich habe nämlich auch nicht nur gedacht, Mensch, ich brauche gerade mal einen Co-Host in der Abwesenheit von Pilar, die aber sicherlich auch bald wiederkommt, sondern ich habe auch gedacht, inhaltlich passt das eigentlich ganz gut. Und wir haben ja vorne in unserem Podcast jetzt auch immer die neue kleine Kategorie, was gibt's so Neues, was liegt bei uns gerade so an? Und damit hoffe ich jetzt, elegant den Bogen geschlagen zu haben. Stefan, was liegt denn bei dir so an und wieso bist du denn vielleicht ein guter Gesprächspartner für den Miriam von Strahlen?
Ja gut, ich bin bei uns in der Abteilung Customer Experience beschäftigt und ich habe mich das letzte halbe Jahr, grob kann man das so sagen, bis in den November, Dezember rein, aber jetzt immer noch viel mit dem Thema Journey Landscape bei uns beschäftigt. Das heißt, wir haben, ich habe mit meiner Kollegin Jamie vor allem zusammen ein Framework aufgebaut, wo wir erstmal gesagt haben, was sind eigentlich die Customer Journeys unserer Kunden oder wie sieht die überhaupt aus? Welche Abschnitte sind da eigentlich drin enthalten? Welche Schritte durchläuft eigentlich ein Kunde, unabhängig davon, was für ein Produkt er hat, sondern auf einem sehr hohen generischen Level? Und was sind eigentlich so diese Basisanforderungen, die ein Kunde innerhalb dieser Schritte, die er da durchläuft, an uns, an das Unternehmen? Und das Ganze mal zu Papier gebracht oder vielleicht nicht zu Papier, digital auf einem Miro-Board, und dass wir es dem ganzen Unternehmen zur Verfügung stellen können, weil die große Herausforderung ist ja immer, du entwickelst eine neue Idee, du hast einen Feature-Request oder du hast eine Service-Idee oder ein neues Produkt und überlegst dir, wie sieht denn jetzt die Customer Journey dazu aus? Und da muss man, also damit man nicht immer ganz von Null anfangen kann, haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt mal so eine Blaupause und da kann man sich entlanghangeln. Und man kann auch gleichzeitig hingehen und sagen, hey, jetzt haben wir eine Idee entwickelt. Haben wir jetzt eigentlich alle Kundenbedürfnisse, die wesentlichen, die wichtigsten, ich sag mal die Basisbedürfnisse, haben wir die eigentlich alle berücksichtigt? Und da ist unsere Hoffnung, dass wir versucht haben, alles da drin aufzuführen, was so, ich sage manchmal, manche sind das so No-Brainer, das sind so Selbstverständlichkeiten, aber auch die rutschen einem ja einfach mal durch und hat so eine Checkliste und kann sagen, haben wir, haben wir, haben wir. Oder auch, wenn wir eine Ist-Journey analysieren, was fehlt eigentlich? Haben wir eigentlich alles berücksichtigt? Da habe ich mich jetzt sehr lange mit beschäftigt. Da laufen jetzt auch Trainings an. Wir haben ein Playbook dazu erstellt, wie man das benutzen kann. Und das war jetzt, glaube ich, so das, was im Moment so das Highlight war. Und in der Vergangenheit und jetzt seit einiger Zeit, seit 2 Monaten, 3 Monaten, beschäftige ich mich auch in diesem Kontext sehr angelehnt mit der Umzugsjourney bei uns, weil wir natürlich viele. Ja, also umziehen in der Telekommunikation ist manchmal sehr komplex und der Kunde hat sowieso schon unheimlich viel Hassel damit, wie er umzieht. Da will der sich nicht um seinen Telefonanschluss oder seinen Internetanschluss kümmern, sein TV-Produkt. Und wir versuchen das jetzt in diesem Team möglichst, ja, dass wir eine gute Experience für den Kunden schaffen.
Ja, super. Und das ist, glaube ich, beides zusammen. Also selbst nur die Move Journey, kein kleines Thema und ist auch nicht was, was noch nie jemand versucht hat, sondern das alles zusammenzubringen. Ja, finde ich super. Da würde ich sagen, sollten wir vielleicht demnächst noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. in
Sehr
unserem
gerne.
Podcast. Ja, und bei mir ist fast schon ein bisschen langweilig, was passiert bei mir gerade so. Ich berichte da eigentlich fast regelmäßig oder fast immer von. Ja, es ist trotzdem ein bisschen aufregend für uns. Wir haben seit 1,5 Jahren ja eine Initiative für psychologische Sicherheit und ja, sind da schon, wie wir finden, in der IT und darüber hinaus auch eigentlich schon relativ weit mit, haben schon viel gemacht. Aber wir gehen das Thema jetzt noch gemeinsam mit HR. Das kommt auch ganz von oben, auch aus der Geschäftsleitung bei uns, dass das Thema jetzt tatsächlich auch unternehmensweit ausgerollt werden soll. Und da gucken wir jetzt gerade, wie wir aus unserer kleinen Initiative, den Inhalten, die wir schon haben, uns in neue Formate ausdenken und es so skalierbar machen, dass wir das halt wirklich auch im ganzen Unternehmen ausrollen können. Das freut uns natürlich unglaublich. Auch da muss man sehr kundenzentriert, kundinnenzentriert denken, wobei wir ja vor kurzem eigentlich gesagt haben, wenn es um interne, also Kolleginnen und Kollegen, also um Stakeholder geht interne, sprechen wir nicht mehr von KundInnen, aber auf jeden Fall werden wir auch da eben ja mit Prototypen wahrscheinlich auch nochmal arbeiten, Interviews führen und eben gucken, wie wir das jetzt auf, ne, auf größere Beine stellen können. Und das ist sehr spannend.
Ich wollte sagen, das klingt aber auch spannend.
Ne? Ja, ich würde sagen, über spannende Themen können wir uns nicht, über den Mangel an spannenden Themen können wir uns eigentlich nicht beklagen, zum Glück. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal ins Gespräch mit der lieben Miriam. Hallo Miriam.
Hallo, hallo Karin.
Hallo Karin, hallo Miriam.
Hallo Stefan.
Super, dass ihr beide da seid. Ja, Miriam, wir wollten mit dir heute über das Thema Customer Experience und Total Customer Experience und auch noch andere Themen, andere Buzzwords in diesem Bereich sprechen und freuen uns sehr, da mit dir einzusteigen. Aber als erstes würde ich dich bitten, dich unseren lieben Hörerinnen und Hörern einmal vorzustellen. Wie du weißt, vielleicht einfach ganz kurz, was müssen die über dich wissen? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und ja, aber du hast für uns auch noch ein kleines Funfact, das wäre super.
Oh ja, das Fun Fact, ganz spannend. Ihr dürft gespannt sein. Nein, Spaß beiseite. Ich bin sehr froh, dabei zu sein. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema Customer Experience liegt mir wahnsinnig am Herzen und spreche ich sehr gerne drüber. Ich bin Partnerin bei der Unternehmensberatung Roland Berger im Bereich Digital und unterstütze dort unsere Kunden, insbesondere im Bereich Customer Experience Excellence, ihre Wachstumsziele zu erreichen, eben durch eine optimierte Customer Experience. Man muss allerdings auch dazu sagen, selbst Kosten lassen sich durch eine verbesserte Customer Experience optimieren, aber natürlich ist Wachstum das sehr viel schönere Thema. Die letzten 20 Jahre davor, also bei Roland Berger bin ich jetzt seit knapp 2 Jahren. Die 20 Jahre davor war ich bei Unternehmen wie eBay, PayPal, Idealo, mobile.de unterwegs in Senior-Positionen, habe auch zwei eigene Startups gegründet und in meiner kompletten Karriere war das Thema Customer Experience immer an vorderster Front. Es war für mich persönlich immer klar, und da kommen wir sicherlich gleich noch mal drauf zu sprechen. Das ist nämlich ein Mindset, eine Haltung. Für mich war immer klar, der Kunde muss im Prinzip das Produkt lieben, den Service lieben, sonst kann man sich noch so viel Mühe geben. Wenn es nicht genutzt wird, war es alles für die Katz. Vielleicht dann ganz kurz noch mein Fun Fact, bevor wir einsteigen. Ich bin als Kind einige Jahre in den USA aufgewachsen, im Nordwesten, genau genommen in Oregon. Und war dort schon als kleines Mädchen fasziniert von den Indianern, den Native Americans. Und sammle seitdem Postkarten mit, alte Postkarten mit Bildern von Indianern. Indianerhäuptlingen von Nordamerika. Und ich habe eine ganze Wand bei mir im Eingangsbereich eingerahmt mit diesen Postkarten.
Wow, spannend. Das ist ja immer wieder interessant, was man alles so erfährt, auch über das Leben von den Menschen und ja, in den USA aufgewachsen. Cool. Das heißt, wie lange hast du da gelebt? Wie lange konntest du Postkarten sammeln und sammelst du sie immer noch? Also kommen noch neue dazu?
Genau, also ich habe tatsächlich mit dem Sammeln erst vor einigen Jahren angefangen und ich sammle weiterhin und die schönsten hängen an der Wand. Ich war dort 3 Jahre lang als Kind eben von 6 bis einschließlich 8 Jahre alt. Bin dann nach Berlin gezogen und damals stand auch noch die Mauer und ich wohnte mit meiner Familie im amerikanischen Sektor, wie man damals sagte, und war auf der deutsch-amerikanischen Schule. bin auch halbe Amerikanerin, also ich bin da, habe da sehr starke Wurzeln und bin da sehr stark mit dieser Kultur verbunden.
Super spannend. Vielen Dank für
Absolut.
diese Insights. Cool. Ja, dann lasst uns doch mal einsteigen. In unserem Vorgespräch haben wir ja gesagt, wir sprechen über Total Experience. Dann kamen aber gleich noch ein paar andere Ausdrücke dazu. Multi-Experience, Human-Centered Design. Erzähl doch einfach mal vielleicht können wir ja die Buzzwords erstmal so ein bisschen sortieren. Was ist denn da was und worum geht es dir vor allem dabei?
Ja, sehr gerne. Es in der Tat, ich gebe dir vollkommen recht, das sind wahnsinnig viele Buzzwords, die wir da um uns schmeißen können. Im Endeffekt geht es um die Kundenerfahrung insgesamt und zwar end-to-end. Und es gibt natürlich verschiedene Experiences, die dazu beitragen, also Experience-Erfahrungen, die dazu beitragen, dass ein Kunde eine sehr gute Erfahrung erlebt. Ich spreche persönlich immer sehr gerne von der Human Experience oder von Human Centricity, weil im Endeffekt sind wir ja alle nicht nur Kunden, sondern wir sind Menschen mit diversen Bedürfnissen, diversen Problemen, die gelöst werden müssen, auch natürlich mittlerweile extrem hohen Ansprüchen. Und ein Unternehmen ist kaum in der Lage, einen Kunden in jeder Situation abholen zu können. Deswegen muss man das viel, viel größer sehen und man muss natürlich den Menschen an sich betrachten. Nichtsdestotrotz geht es natürlich um den Kunden. Der Kunde ist derjenige, der den Umsatz generiert, der die Services und die Produkte der Unternehmen nutzt. Und deswegen Human Centricity, klar, aber ich verstehe, wenn Unternehmen natürlich da von einem Kunden sprechen möchten oder der Kundin sprechen möchten. Ganz wichtig natürlich auch, wenn man dann sich ein bisschen tiefer sich das anschauen möchte, dann gibt es natürlich auch die konkrete User Experience oder eine User Journey. Davon gibt es natürlich auch multiple, wahnsinnig viele. Es gibt nicht nur die eine, je nach Tagesform oder je nachdem, was der Kunde gerade erlebt, können das natürlich unterschiedliche Journeys sein. Und aber ganz wichtig, da lege ich immer besonders großen Wert drauf, ist die Mitarbeiter Experience, also die Employee Experience. Ich glaube nämlich, glückliche Mitarbeiter führen zu glücklichen Kunden. Das ist natürlich nicht immer eins zu eins übertragbar und nicht eins und nicht zu 100% eine Kausalität, aber es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Korrelation. Also wenn die Employee Experience eine gute ist, dann wirkt sich das meistens auch auf den Kunden irgendwo aus.
Verstehe. Das heißt, wenn du von Total Experience sprichst, dann machst du das ja wahrscheinlich, weil du sagst, das ist eben mehr als nur der Kunde, sondern es geht darüber hinaus oder die Kunden. Es geht so ein bisschen um den Menschen an sich, vielleicht auch sein Umfeld und aber auch ja eben noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Mitarbeiter eines Unternehmens.
Genau, die Total Experience, also auf zweierlei Ebenen. Einmal, es ist nicht nur der Kunde oder die Kundin, sondern der Mensch. Und dazu gehört natürlich sehr, sehr viel mehr als die Journey oder den Pfad, den der Kunde, die Kundin geht, wenn sie ein Produkt nutzen oder kaufen. Das zum einen und zum anderen gehört dazu natürlich auch die Umwelt und der Rest des Unternehmens, nämlich eben die Mitarbeiter, die dazu beitragen. Also Total Experience auf zweierlei Ebenen.
Wie würdest du sagen, in diesem Konstrukt ist Experience, also ein Produkt oder eine Firma hat ja auch immer ein Image, eine Wirkung. Wo würdest du das da einordnen?
Genau, das sind natürlich die grundlegenden Voraussetzungen, dass ein Unternehmen natürlich irgendwo auch ein gutes Image hat, in der Presse gut dasteht, sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, insbesondere heute mit ESG-Themen, Nachhaltigkeit. Da darf natürlich ein Unternehmen sich dort keine verrückten Ausgaben, Luxusausgaben erlauben, wenn da in der Presse steht, ja, sie tun auf nachhaltig, aber in Wirklichkeit fliegen die alle einmal die Woche mit der Business Class halb um die Welt. Dann glaubt einem das ein Kunde auch nicht mehr ab. Also ganz wichtig natürlich auch dieses Authentische, dass man das, was man dem Kunden verspricht, wie man dem Kunden gegenübertritt, natürlich auch wirklich gelebt wird. Und dieses Vertrauen aufgebaut werden kann. Manche Unternehmen machen das sehr gut. Also ich sage mal, ein wunderbares Beispiel kennen wir vielleicht alle, ist Patagonia. Die haben natürlich, da machen auch natürlich sehr, sehr viel Werbung. Das wirkt aber auch sehr authentisch und das kauft man denen auch ab. Das trägt natürlich insgesamt zu einer guten Voraussetzung für eine gute Customer Experience bei, weil der Kunde dem Unternehmen schon ein Stück weit positiv gesonnen ist.
Klingt aber auf jeden Fall nach einer großen Herausforderung für die Unternehmen, dem Ganzen diesen ganzen, sag ich mal, Facetten gerecht zu werden?
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe in der Tat, weswegen es ja glücklicherweise mittlerweile auch sehr viele Customer Experience Manager in den Unternehmen gibt und idealerweise Unternehmen auch auf C-Level, also ganz oben an der Führungsspitze, das Thema zur Chefsache gemacht haben. Denn trotz der ganzen Komplexität und eventuell auch hoher Kosten, die damit einhergehen, muss man ja schon sagen, dass es einfach keine Alternative gibt. Die Kunden sind immer verwöhnter, zu Recht. Es gibt sehr viel Wettbewerb im Markt. Viele Unternehmen sind Vorreiter schon seit Jahren, beispielsweise Amazon mit der Amazon Now, mit First One Day Delivery. Da gewöhnt man sich als Kundin dran und erwartet das dann ein Stück weit von allen anderen ebenso. Also manche Unternehmen setzen Maßstäbe, die es natürlich sehr, sehr schwierig machen, für alle anderen dort zu folgen.
Ja. Und das ist ja im Prinzip jetzt zum Beispiel, oder das ist ein Beispiel für ein Unternehmen, was natürlich von Anfang an auch sehr stark kundenzentriert getrieben war. Und du beschäftigst dich ja eben viel mit digitaler Transformation inklusive einer ja wahrscheinlich teilweise recht radikalen Umstellung auf Customer Experience oder eben Kundenzentrierung. Ja, wie macht man das denn, wenn man eben, wenn ein größeres Unternehmen, was da noch ein bisschen was nachzuholen hat, du hast ja auch gesagt, dass das auf jeden Fall idealerweise Chefinnensache sein sollte. Aber wie macht man das konkret? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was kannst du da so erzählen zu?
Das Ganze ist natürlich ein Vielfaches einfacher, wenn dem Unternehmen oder den Entscheidern im Unternehmen klar ist, was das für sie an Wachstum oder Umsatzgewinn bedeutet. Lässt sich nicht immer so leicht messen. Das heißt, man stochert da vielleicht auch am Anfang ein Stück weit im Nebel und muss die Akteure erstmal davon überzeugen, dass es sich auf jeden Fall lohnt zu starten. Man muss da auch ein Stück weit mutig sein. Gleichzeitig, glaube ich, kann sich aber auch kein Unternehmen, insbesondere aufgrund der bisher genannten Gründe, erlauben, sich nicht auf den Kunden zu fokussieren. Die Schritte, wenn ich mit Unternehmen spreche, ist es für mich immer erstmal interessant, also, oder ich fange nochmal vielleicht einen Schritt vorher an. Die meisten Unternehmen sagen, natürlich wollen wir kundenzentrisch sein. Das ist ganz wichtig. Dann stelle ich häufig die Frage, ja, warum eigentlich? Was erhofft ihr euch eigentlich davon? Und dann finde ich es immer ganz spannend, was für Antworten kommen. In der Regel hat es natürlich eben mit dem Wachstum zu tun oder beispielsweise den Wettbewerb abhängen oder Kundenloyalität zu steigern. Manche haben da schon ganz konkrete Vorstellungen. Das sind dann natürlich auch die Bereiche, die es gilt zu optimieren. Idealerweise kann man dort eine Kennzahl dagegen stellen, also eine KPI, einen Key Performance Indicator. Wenn Sie sagen, wir wollen Kundenloyalität steigern, dann gibt es sicherlich dort Kennzahlen, die die Kundenloyalität messen und dass man dann eben auch die Maßnahmen so gestaltet, dass sie sich eben positiv auf diese Kennzahl auswirken. Ich würde am liebsten immer mit einem größer angelegten Workshop starten, um sicherzugehen, dass alle auch wirklich an einem Strang ziehen und das gemeinsame Ziel bekannt ist. Das lässt sich natürlich auf diverse Art und Weise gestalten. Wichtig ist dann aber am Ende, dass wirklich auch jeder Mitarbeiter abgeholt ist und auch versteht, wie er und sie auf dieses Ziel einzahlen. Was ist der direkte Einfluss einer jeden einzelnen Person auf diese Kennzahl? Was kann jede einzelne Person machen, um hier die Kundenerfahrung zu verbessern? Und das muss tatsächlich durchorchestriert werden. Das bedingt meistens einen Maßnahmenplan, sofern man sich auf die größer geordneten Ziele geeinigt hat, einen Maßnahmenplan. Und um überhaupt zu verstehen, welche Maßnahmen haben denn hier den größten Einfluss oder sind denn am effizientesten, es ist natürlich absolut notwendig, dass man die Bedürfnisse und die Probleme der Kunden kennt. Ich würde am liebsten immer erstmal die Kunden befragen, ausgiebigen Market Research oder Kundenbefragung durchzuführen, damit man da auf jeden Fall auch an den richtigen Stellen ansetzt. Viel zu häufig meinen Unternehmen, sie kennen ihre Kunden schon gut genug. Genügend Zeit, um sie wirklich zu verstehen, nehmen sich die wenigsten.
Was glaubst du, woran das liegt? Dass, also diese Diskrepanz, dass die Unternehmen glauben, dass sie ihre Kunden kennen, verstehen und de facto das ja doch nicht tun. Was glaubst du?
Also zum einen ist es natürlich ein Kostenfaktor. Das kostet Zeit und Geld. Da springen manche viel zu kurz. Man hat schon gewisse Hypothesen. Wenn diese innerhalb der ersten paar Wochen validiert sind, wird meistens abgebrochen und jeder und alle feiern sich, klatschen sich in die Hände und sagen, ja, genau, wussten wir doch. Nochmal die Schleife zu drehen und nochmal im Englischen sagt man ganz häufig, man muss ganz häufig diese W-Fragen stellen, asking the why and the why and the why immer wieder, dass man da wirklich tief einsteigt. Das wirkt mühsam. Ich habe allerdings ein ganz schönes Beispiel, als ich bei PayPal war, da war ich maßgeblich daran beteiligt, ein neues Produkt zu entwickeln und in den Markt zu bringen und zu skalieren. Bevor wir dieses Produkt gebaut haben, mussten wir erstmal wirklich verstehen, was ist denn der Product Market Fit? Was müssen wir eigentlich in den Markt bringen, damit es angenommen wird? Und wir haben 2 Drittel insgesamt unserer Zeit von Konzeption bis in den Markt bringen, 2 Drittel dieser Zeit mit Market Research, Fokusgruppen, Besuchen bei sowohl Händlern wie auch Kundinnen zu Hause gemacht, um zu verstehen, wo drückt denn da der Schuh? Nicht nur, wo drückt der Schuh, sondern auch, was ist Ihnen denn besonders wichtig oder was finden Sie denn ganz toll? Weil dieses, was Sie ganz toll finden, das möchte man natürlich möglichst beibehalten und die Probleme dann wiederum adressieren. Und dann hat man in der Regel, wenn man es gut gemacht hat, eine gute Customer Experience geschaffen. Und das führt zu Vertrauen, das führt zu Loyalität. Und wir wissen, glaube ich, alle, ein loyaler Kunde ist sehr viel wert. Man kann nicht immer wieder neu akquirieren. Die Customer Acquisition Kosten sind einfach zu hoch. Also insofern, die Kunden, die man hat, sollte man zufriedenstellen. Und das muss man natürlich messen, damit jeder auch weiß, wie vorhin besprochen, im Unternehmen weiß, wie kann er oder sie dazu beitragen, wo sind die Hebel?
Hast du irgendwelche Lieblingsmethoden im Research-Bereich oder eben wenn es darum geht, dass ja die Menschen im Unternehmen wirklich eine gute Vorstellung davon haben, wie ihre Kunden so ticken? Oder ist das komplett kontextabhängig? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das sollte man immer machen?
Doch, ich glaube schon. Also man muss auf jeden Fall ich bin jetzt nicht die Market Research Expertin, aber ich habe genügend davon gemacht und mitgemacht, dass ich der Meinung bin, eine Mischung aus quantitativen und qualitativen Market Research ist ganz wichtig. Der qualitative Anteil stellt sicher, dass man vielleicht noch auf ein paar neue Ideen kommt, wenn man sehr offene Fragen stellt und einfach nur wirklich zuhört und nicht schon davon ausgeht, man kennt die Antwort, sondern wirklich ein offenes Ohr zu haben, dann hat man ein paar mehr Hypothesen, die validiert werden können und das verprobt man dann in der quantitativen Marktforschung. Bei der qualitativen gibt es natürlich auch noch mal große Unterschiede. Es gibt Fokusgruppen, es gibt Interviews, es gibt Menschen auf der Straße ansprechen. Was wir damals bei PayPal sehr erfolgreich umgesetzt haben, nennt sich Customer Driven Innovation. Das ist, was ich eben erwähnte, dass man zu den betroffenen Personen, also Kundinnen und Kunden und aber auch Händlern. Ne? PayPal hat ja sowohl Händler wie auch Endverbraucher als Stakeholder, dass man zu denen nach Hause geht und sie einfach mal erzählen lässt, wie denn ihr Alltag aussieht und dafür dann ein Gefühl bekommt, was ist denn wichtig, was ist relevant, wo muss man tiefer einsteigen. Und das gibt einem ganz so eine Art Kompass oder so eine Art Karte, entlang der man dann navigieren kann. Also das ist tatsächlich nicht kontextabhängig. Ich glaube, das kann man für jedes Unternehmen, für jedes Produkt oder für jede Dienstleistung machen und sollte man auch tun. Das ist jetzt sicherlich spannend, wenn man neue Produkte in den Markt bringen will oder vielleicht verproben möchte, wie Produkte funktionieren oder Service oder Dienstleistungen funktionieren. Was ebenfalls, finde ich, absolut notwendig ist, ich nenne das Voice of the Customer. Das ist ein Programm, das haben wir bei PayPal gehabt. Ich habe es später bei Idealo neu implementiert, dass das Wissen um den Kunden oder das Feedback, was ein Kunde dir gibt über den Kundenservice oder vielleicht über diverse Online-Tools oder auch Initiativen in Offline-Shops, ne, die ihr ja bei Vodafone auch habt, dass man dort Mechanismen entwickelt, wie dieses Feedback tatsächlich gebündelt auch an einer Stelle gesammelt werden kann und ausgewertet werden kann, weil jedes Kundenfeedback ist wirklich ein Geschenk. Wenn Kunden, und wir wissen alle, Kundinnen und Kunden geben eher Feedback, wenn sie unzufrieden sind, als wenn sie zufrieden sind. Aber dass man das möglichst an jeder Stelle einsammelt und verwertet, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also so eine Art Voice of the Customer Programm. Und ein letztes noch, das Management, egal auf welcher Ebene. Und am liebsten jeder Mitarbeiter, das ist natürlich sehr aufwendig, aber je nach Unternehmensgröße, sicherlich durchführbar, mal im Kundenservice mit zuzuhören. Was erzählen denn die Kunden? Oder mal einen Tag mit im Shop zu stehen. Dieses direkt am Kunden zu sein, das gibt so viele Einblicke und das macht auch richtig Spaß. Und das ist auch ein toller Team-Event übrigens, dass man das mal einen Tag lang macht und sich dann im Prinzip abends oder nachmittags dazu austauscht. Hat so viele Vorteile. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Das ist ein guter Hinweis. Da hatten wir auch mal eine Folge zur Kundensprechstunde, wo wir nämlich genau diese Methode auch genutzt haben. Wir haben Kunden als Fokusgruppeninterviews eingeladen und haben das Management mit reingesetzt. Und das sind natürlich Eindrücke, die bleiben und die auch total emotional anfassend sind, ne? Und ich glaube, wenn man als Manager mal wirklich so ein Kundenerlebnis mitgespürt hat, dann ist man auch nochmal viel sensibler auf bestimmte Themen.
Das würde ich auch sagen. Also wenn es genau eine Sache gibt, für die, wo ich sagen müsste, macht nur eins, dann macht das. Ja.
Ja, muss ich auch sagen. Ich habe direkt auch an so ein paar Szenen gedacht, wo ich eben auch tatsächlich echte Kunden erlebt habe und die mich einfach total beeindruckt haben, wo ich gemerkt habe, da habe ich tatsächlich was verstanden, was ich vorher nicht verstanden hatte oder ja, neue Sachen entdeckt, finde ich super. Also können wir auf jeden Fall sagen, wir sind da auch dran. Fand auch das, also wir haben auch Programm, dass man sich eben auch mal mit an die Hotline setzen kann oder in Shop gehen tatsächlich, um diese Erfahrungen zu machen. Aber bei Research ist das natürlich wichtig. Ja, und das andere Thema fand ich sehr wichtig, was du genannt hast. Mit Research gibt's, also sollte natürlich normalerweise irgendwie halbwegs zentral sein und in den Händen von einigen Experten liegen, die dann vielleicht immer ja auch Auskunft geben können, wenn man mal was braucht, was sucht oder so. Aber klar, in großen Unternehmen gibt es das dann natürlich doch an verschiedenen Stellen und mit verschiedensten Aufgabenstellungen. Und ich glaube, da auch so alles zusammenzutragen, was man hat über die verschiedenen Kundensegmente und so weiter, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, weil es vieles auch erleichtert. Und ganz häufig gibt es ja auch Informationen schon darüber, was man gerade mal braucht, ne? Wenn man jetzt zu einem bestimmten Produkt meinetwegen sich Gedanken machen will oder so, Dinge verstehen. Da mal nachzuhören, gibt es das nicht schon? Hat nicht jemand sich darüber schon mal Gedanken gemacht oder gar KundInnen gefragt? Macht Sinn.
Was ich auch immer ganz spannend finde, ist, dass man den Kundenservice mit einbezieht und die Entwickler. Also wenn wir von einem Softwareunternehmen, digitalen Unternehmen sprechen, da gibt es ja Softwareentwickler, dass man die mit an den Tisch nimmt und auch den Kundenservice, der wird häufig etwas vernachlässigt, stelle ich immer wieder fest, bei euch sicherlich nicht, aber bei anderen habe ich das immer häufiger gesehen, die baden es dann halt am Ende aus und die kennen aber den Kunden tatsächlich mit am besten und deswegen würde ich die auch immer mit an den Tisch nehmen und vielleicht sogar insoweit incentivieren, dass man aus einem Kundenservice-Center nicht nur ein Cost-Center macht, sondern oder nicht nur Cost-Center hat, sondern Profit-Center draus macht, weil die nämlich wiederum auch den Kunden so gut kennen, dass sie dann in der Lage sind, neue Produkte zu verkaufen, wenn ein Kunde ein Problem hat. Aber ich glaube, ich kenne mich mit eurem Unternehmen ein bisschen aus. Ich glaube, das macht ihr schon ziemlich gut.
Das ist schön zu hören, wenn du das von außen sagst, ja. Ich habe eine Sache, die du gesagt hast, die hat mich beeindruckt. Ihr habt 2/3 der Zeit darauf verwendet für diese Research-Methoden. Das, also ich muss das einfach nochmal herausstellen, weil das ja, also ich glaube, das muss man sich einfach mal bewusst machen. Und das ist, glaube ich, auch was wir immer wieder versuchen, aus Customer Experience heraus klarzumachen. Wir müssen erstmal dieses Problem des Kunden verstehen, bevor wir eine Lösung ranschaffen. Weil häufig ist man als Unternehmen ja oder als Team, sag ich mal, unter dem Druck, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden, wir müssen jetzt ein Feature entwickeln, aber wir müssen ja eigentlich erstmal dieses Bedürfnis des Kunden verstehen, ne?
Genau. Das war, also man muss dazu sagen, es war wirklich 2/3 der Zeit, wobei wir da nicht nur Interviews geführt haben oder Fragebögen verschickt haben. Wir haben in der Zeit auch schon angefangen, Prototypen zu bauen, diese zu verproben. Das war auch Teil des Researches. Und natürlich schon mal überlegt, ne, wie ist die Preisgestaltung, wie sieht es rechtlich aus, wie sieht es mit Compliance aus? Also wir haben natürlich parallel schon angefangen, an den anderen Themen mitzuarbeiten. Aber bis wir das Gefühl hatten, wir haben jetzt ein Produkt, mit dem wir, dass wir skalieren können oder mit dem wir jetzt offiziell in den Markt gehen können. Wir hatten zuerst eine Alpha-Phase, dann eine Beta-Phase, haben ein Hackathon gemacht, wo wir diverse Entwickler eingeladen haben und gebeten haben, jetzt such da mal die Bugs, ne? Der, die meisten Bugs findet, hat dann ein iPad gewonnen oder so. Also, dass man im Prinzip seine Nutzer in den, also nicht nur die internen Nutzer wie die Entwickler und aber auch den Kundenservice, das Marketing etc. mit an den Tisch bringt, sondern eben auch die externen Nutzer, die dann später das Produkt nutzen sollen oder den Service, dass man die in dieser Research-Phase mit berücksichtigt. Das ist eine gut investierte Zeit am Anfang, weil es hinten raus einem sehr viel böse Überraschungen erspart.
Klingt für mich sehr stark auch nach einem Design Thinking Ansatz oder zumindest einem sehr nah an Design Thinking angelehnten Ansatz, ne?
Ja, das ist absolut auch ein Design Thinking Ansatz. Da gibt es natürlich auch verschiedene Methoden mittlerweile. Das ist ja ein sehr eingängiges, logisches Konzept. Und das haben wir genau auch so gemacht. Eigentlich bisher fast jedem Unternehmen, mit dem ich Berührungspunkte hatte, die sind mittlerweile recht stark im Design Thinking. Das ist richtig.
Miriam, ich würde gerne nochmal auf das Thema Employee Experience zurückkommen. Vielleicht nochmal ausgehend oder basierend auf dem, was du eben gesagt hast. Bei der Einführung Customer Experience in so einem Unternehmen oder wie kommt man Kundenzentrierung rein, hast du erwähnt, dass ihr die Workshops alle gemeinsam miteinander gemacht habt, dass das so wichtig war und dass euch auch wichtig war, dass jeder Mitarbeiter wissen muss, was er eigentlich zu leisten hat und leisten kann. Und da habe ich gedacht, naja, und in der Folge sieht ja auch jeder am Ende, was er geleistet hat und nimmt so diese Selbstwirksamkeit auch wahr. Wie ist deine Einschätzung da? Welche Bedeutung hat das für Employee Experience?
Ja, also du hast gerade genau das richtige Stichwort genannt, diese Wirksamkeit. Ich glaube, wir Menschen sind so gepolt, dass wir einen Beitrag leisten wollen. Wir wollen wirksam sein. Wir wollen eine Rolle haben, die positiv besetzt ist. Und wenn Unternehmen es schaffen, ihre Mitarbeitenden so mitzunehmen, dass sie an der Lösung eines Problems beteiligt sind und dies auch im Idealfall anhand diverser Kennzahlen gemessen werden kann, dann führt das natürlich auch, im Englischen sagt man, zu einer gesteigerten Ownership, also dass sich der Mitarbeiter auch damit identifiziert. Und das ist in der heutigen Zeit, wo man natürlich versucht, Talente zu halten, zu gewinnen und zu halten, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das zum einen und zum anderen hatten wir es, glaube ich, eingangs auch ganz kurz angeschnitten. Die Kunden spüren das, ob der Mitarbeiter, der am Telefon ist, tatsächlich auch Lust hat und überzeugt ist, dass er für das richtige Unternehmen arbeitet, beziehungsweise ein super Produkt verkauft.
Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, was gehört denn noch zu einer guten Employee Experience dazu?
Also das übergeordnete Ziel, tatsächlich diese Wirksamkeit und Sichtbarkeit, dass jede Stimme auch gehört wird. Da gibt es natürlich heutzutage auch diverse Tools, nicht wahr? Also es muss jetzt nicht der CEO sich mit jedem Mitarbeiter eine Stunde pro Woche unterhalten, aber dass man natürlich ich sage mal Stichwort Innovationsmanagement, Innovation muss aus dem Unternehmen bottom-up kommen. Und dafür gibt es verschiedene Incentivierungsmodelle, dass Mitarbeitende auch Lust haben, ihre Ideen zu teilen. Ich zitiere immer gerne, ich weiß leider nicht mehr, ob das Jeff Bezos, Bill Gates oder Steve Jobs war, einer von den dreien, hat immer gesagt, ich möchte, dass meine Mitarbeitenden 10 Innovationen oder 10 Ideen haben. Und wenn sie Fehler machen, ist es überhaupt gar kein Problem. Es muss ja nur eine gut sein und die richtige sein. Und so diese Bereitschaft oder die Akzeptanz, dass Fehler in Ordnung sind, weil nur so entsteht halt eben auch was Großes, Tolles, Neues. Das ist, glaube ich, in der Mitarbeiterführung im Hinblick auf Employee Experience und dann im weiteren Hinblick auf Customer Experience, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, wir sind da ziemliche Fans von dem Konzept der psychologischen Sicherheit und versuchen das seit, ja, jetzt schon einiger Zeit zu fördern und eben genau auch mit dieser Idee, dass die KollegInnen sich trauen, auch wilde Ideen rauszuhauen, ne? Also auch eher mehr und egal verrückte Sachen, weil vielleicht eben auch nicht alle Sachen immer in die Tat umsetzbar sind, aber einfach diese Kreativität zuzulassen und ohne Angst auch Sachen, die so ein bisschen, ja, nicht auf den ersten Blick ja in den Ideenraum gehören, ja, raushauen zu können. Das ist schon echt total wichtig, den Menschen diesen Raum zu geben und da auch die Ängste zu nehmen. Da sind wir auf jeden Fall voll dabei.
Ja, also für die Zuhörer, ich habe gerade vehement genickt. Dem kann ich
Ja.
nur zustimmen. Psychologische Sicherheit ist tatsächlich, ja, wahrscheinlich die absolute Grundvoraussetzung. Genauso wie eine gute Kundenerfahrung zu Erfolg führt, ist es ebenso mit der psychologischen Sicherheit bei den Mitarbeitern der Fall.
Und wie bringst du diese Ebenen zusammen? Also wir haben ja gesagt, Employee Experience, also eine gute Erfahrung als Mitarbeiter in einem Unternehmen zu haben, sei es eben in Bezug auf die Mitarbeit, aber eben auch vielleicht in Bezug auf die eigenen Produkte. Also ich finde, das ist auch so eine Sache, wo jeder sagen würde, ja, muss man machen. Aber die Frage ist, wie bringt man es zusammen oder wie baust du das in dein Total Experience Konzept sozusagen ein? Hast du da irgendwie ein Rezept für oder ist das ein Schritt, den man geht oder ist es einfach Teil des Gesamten?
Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass jeder wissen sollte, inwiefern er zu dem Erfolg des Unternehmens und/oder der Kundenzufriedenheit beiträgt. Idealerweise anhand von Kennzahlen messbar. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber in jedem Bereich gibt es wahrscheinlich Unterkennzahlen, die für jeden Mitarbeiter relevant sind oder worauf sie einen Einfluss haben können. Ich unterscheide gerne, das ist euch sicherlich auch, sind euch sicherlich auch geläufige Begriffe zwischen Lag und Lead Measure. Ein Lag Measure ist beispielsweise der Umsatz, den man am Ende des Monats, Quartals oder des Jahres erreicht haben möchte. Die Lead Measure sind die Maßnahmen oder beziehungsweise die Kennzahlen, die dazu führen. Also vielleicht für diejenigen, die sich mit diesen Begriffen noch nicht auskennen. Ein Lag-Measure ist, ich möchte bis Ende des Monats 3 Kilo abgenommen haben. Am Ende des Monats ist das so oder ist es nicht so. Aber wenn ich danach schaue, ich laufe jeden Tag 20.000 Schritte und ich esse nur so und so viel Kalorien, das sind Unterziele, diese Lead-Measure, die mir schon mal einen Indikator geben, ob ich denn mein Ziel am Ende des Monats, des Quartals, des Jahres geschafft habe. Und wenn man den Mitarbeitenden solche kleineren Ziele gibt, die sie wirklich auch selber beeinflussen können, weil ein Umsatzziel oder ein Wachstumsziel sind in der Regel zu weit entfernt und nicht relevant und für sie nicht unmittelbar beeinflussbar, dann macht es auch keinen Spaß. Also, dass jeder im Prinzip für den Bereich, in dem er arbeitet, Ziele runtergebrochen bekommt, die er und sie auch beeinflussen können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und dann lässt sich eben auch diese Wirksamkeit tatsächlich in Zahlen, Daten, Fakten ausdrücken. Und es gibt ja viele Unternehmen, die auch über Jahreszielvereinbarungen oder monatliche Zielvereinbarungen incentivieren, da muss das ja sowieso im Idealfall transparent messbar sein.
Und ganz, ganz im Idealfall ist man natürlich selber noch beteiligt bei dieser Zielentwicklung, ne? Also bei dem Runterbrechen. Und ja, ich hatte eben auch sowieso schon so eine OKR-Assoziation, als du das beschrieben hast mit dem Runterbrechen, dass es da tatsächlich eben ja wichtig ist.
Ist auf jeden Fall eine sehr gutes Konstrukt oder Konzept, Ziele runterzubrechen und zu verfolgen, auf jeden Fall.
Ja, nicht einfach, muss man halt auch sagen, ne? Irgendwann, also für manche Bereiche ist es dann tatsächlich gar nicht so einfach auf die, so unmittelbar was zu finden, was auf die Oberziele einzahlt. Aber dafür gibt es ja eben auch den Prozess und der ist an sich ja, glaube ich, auch, ja, kann man sagen, sehr wertvoll, weil gerade solche Sachen dann auch erst aufgedeckt werden häufig. Okay, ist jetzt aber nicht eine Methode, die in deinem sozusagen Standard oder in deinen Lieblingsmethoden mit drin sind oder wendest du das auch gerne an?
Meinst du jetzt die OKR-Methode? Doch, definitiv finde ich einen sehr guten Ansatz. Letztendlich muss aber jedes Unternehmen für sich schauen, was passt am besten zu ihnen. Mir ist, glaube ich, nur wichtig, dass zum einen, wie gesagt, der Mitarbeitende weiß, inwiefern er sie wirksam sind. Und zum anderen muss Fortschritt auch irgendwo messbar gemacht werden. Sonst weiß ja auch die oberste Führungsebene nicht, wo sie steht. Also das ist für jede Ebene relevant. Vielleicht eine kurze Anekdote. Ich weiß noch, als ich bei PayPal gearbeitet habe und auch bei eBay, die Hauptsitze sind in den USA. Ich war in den Deutschland, Österreich, Schweiz Organisation, also in der Dachregion tätig. Aus den USA kamen die Ziele, ne, sehr ambitionierte, ehrgeizige Ziele, wo wir erstmal geschluckt haben, als die uns dann präsentiert wurden oder sie in der Inbox landeten. In der Zwischenzeit hatten die Länderorganisationen und die diversen Abteilungen für sich eine Bottom-up-Planung gemacht. Bottom-up, Top-down passt in der Regel meistens nicht zusammen, aber es ermöglicht einem überhaupt erstmal einen Dialog zu führen. Und wenn die Top-Down-Ziele besonders ambitioniert sind und man als Team in einem psychologically safe Umfeld dann darüber anfängt zu diskutieren, was können wir denn noch tun, dann merkt man doch, dass man noch einige Potenziale hebeln kann. Und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte in der Regel.
Ja, das klingt gut, weil ja tatsächlich einfach nur Top-Down unterbrechen, ja, funktioniert eben auch meistens nicht. Ne?
Ja, und ich glaube, wichtig ist ja auch dann, wenn man die Ziele erreicht hat, auch gemeinsam zu feiern, ne, was die Employee Experience angeht. Also ich glaube, dass das auch nochmal ein gutes Mittel ist, um Mitarbeiter zu motivieren.
Definitiv. Work hard, play hard. Also ich finde, feiern sollte auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, Teamerfolge tatsächlich. Ne? Also wenn man jetzt mal runterbricht, was hat ein Team geschafft? Vielleicht nicht so gerne Einzelerfolge zu feiern, weil irgendwie sind es ja meistens mehrere Leute, die zusammenhängen und was Tolles bewirkt haben, aber unbedingt Erfolge feiern.
Ja, vergisst man tatsächlich auch manchmal so ein bisschen im Tagesgeschäft und ne, das nächste Projekt oder die nächste Initiative ist schon wieder gestartet und da muss man sich tatsächlich immer dran erinnern. Aber genau, wenn man die Employee Experience wortwörtlich nimmt und das tatsächlich auch eine Priorität ist, ist das wichtig. Ja, spannend. Hast du denn noch irgendwelche Tipps, also irgendwie praktische Dinge, wie du an die Thematik rangehst? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das sollte man sich unbedingt mal anschauen? Welche Quellen, Frameworks, Vorgehensweisen, Literatur, Websites, irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch empfehlen magst?
Tatsächlich eines meiner absoluten Favorites, das hat vielleicht weniger mit Customer Experience zu tun, sondern eher wie Teams miteinander arbeiten, die dann überhaupt befähigt sind, eine gute Customer Experience zu entwickeln, sind dieses Buch Five Dysfunctions of a Team. Wer das noch nicht gelesen hat, das ist ein absolutes Must-Have. Und in diesem Buch ist die Rede von der Lencioni-Pyramide, die als absolute, also es ist eine Pyramide, die die verschiedenen Stufen einer Beziehung, eines Verhältnisses mit seinem Gegenüber darstellt. Und die Basis ist das Vertrauen. Und nur wenn man sich vertraut, wie das Stichwort Psychological Safety, ist man überhaupt in der Lage, sinnvoll und effizient miteinander zusammenzuarbeiten. Dann überhaupt erst ist man in der Lage, Konflikte zu lösen. Und wenn das alles gegeben ist, dann erst kann man wirklich gemeinsam high performen, sage ich mal. Also das ist eine Lektüre, die würde ich jedem dringend empfehlen. Und natürlich das Konzept, was wir vorhin auch besprochen hatten mit Design Thinking oder Customer Driven Innovation, so wie wir es bei PayPal gemacht haben, was auch sehr, sehr wirksam ist. Das sind auch nochmal zwei Methoden, die sind vielleicht auch noch nicht jedem zu 100% geläufig. Das lohnt sich auch für alle, die nicht direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten oder in Kundenkontakt stehen. Das sollte aber tatsächlich jeder Mitarbeiter, denke ich, mal gelesen oder mal zumindest grob verstanden haben, worum es da geht.
Oder gibt es noch irgendwas, was du empfehlen magst?
Ich würde vielleicht ganz gerne noch einen kurzen Tipp erwähnen, oder was heißt Tipp? Das klingt jetzt so, als wäre es was ganz Geheimes. Das Thema künstliche Intelligenz ist ja momentan überall, man kommt ja nicht dran vorbei. Aber auch ich glaube fest daran und ihr nickt, dass das ganz wichtig ist für die Zukunft auch der Customer Experience. Die Kundenbedürfnisse, Kundenjourneys sind so komplex heutzutage und so vielfältig, das kriegt man in einer Excel-Tabelle auch nicht mehr abgebildet. Man braucht hier die Unterstützung von Datenmodellen und natürlich idealerweise künstlicher Intelligenz, um hier einfach ergänzend Unterstützung zu bekommen. Am Endeffekt braucht man dafür aber natürlich die Daten. Also Daten sammeln, Daten strukturiert sammeln, ist, glaube ich, das A und das O, um dann eben auch in den Genuss der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zu kommen. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich noch mal ein Thema für einen anderen Podcast.
Das stimmt, ja, und ist auch im Moment so ein bisschen unsere neue Abschlussfrage, die du damit auch schon beantwortet hast. Ja, absolut. Und wichtig ist dabei natürlich auch immer, das machen wir natürlich als großes Unternehmen auch sehr akribisch, das eben auch so zu machen, dass du die Daten sammelst, die du sammeln darfst, beziehungsweise ne, dich da auch sehr an die Gesetze hältst und aber eben trotzdem das Maximum an Erkenntnissen daraus gewinnst. Ne? Haben wir auch schon mal auch sogar eine Folge zugemacht vor einiger Zeit. Aber ja klar, und mit KI, das war damals tatsächlich noch nicht so ein Riesenthema, kann man natürlich jetzt noch viel, viel mehr machen. Super. Stefan, hast du noch irgendwelche Fragen an Miriam, bevor wir sie nicht mehr als Gesprächspartnerin im Moment haben und das Gespräch beenden? Nicht, dass wir nichts.
Wahrscheinlich noch ganz viele, aber ich würde dann auch eher auf die nächste Folge gehen.
Ich glaube auch, da wären eigentlich echt noch viele Themen, die wir mit dir gerne ein bisschen genauer besprechen würden. Aber ich würde mich jetzt erstmal total bedanken und ja, hoffen, dass wir vielleicht in Kontakt bleiben und nochmal uns treffen und uns unterhalten.
Das können wir sehr, sehr gerne machen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein konnte.
Lieben Dank,
Ja,
Miriam.
vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte. Danke dir, Miriam.
Ja, sehr gern. Und unseren Hörerinnen und Hörern wollen wir natürlich gerne noch mitgeben, auch wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder allgemein, meldet euch gerne bei uns über die verschiedenen Plattformen und empfehlt uns gerne weiter und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.